Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Und direkt zum Start will ich nicht irgendein Thema präsentieren, sondern einen echten Knaller, einen Door-Opener. Ich möchte ja gerne, dass Sie dranbleiben, dass es für Sie interessant wird und dass Sie auch wirklich mitreden können. Und deshalb präsentiere ich etwas, wovon jeder schon mal was gehört hat, wo jeder vielleicht schon mal Angst vor hatte. Und zwar geht es um den Klassiker, den Bandscheibenvorfall. Der Bandscheibenvorfall kann an verschiedenen Stellen der Wirbelsäule auftreten, am häufigsten an der Lendenwirbelsäule, aber auch an der Halswirbelsäule und auch an der Brustwirbelsäule. Überall können Bandscheibenvorfälle vorkommen, aber weil die Lendenwirbelsäule am häufigsten betroffen ist, deshalb reden wir heute über den Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule. Stellen Sie sich vor, Sie bücken sich, heben etwas Schweres an und zack, ein stechender Schmerz im Rücken. Sie greifen sich ans Kreuz, der Kollege neben Ihnen schaut schon so besorgt und sagt, oh, hoffentlich kein Bandscheibenvorfall. Und genau da beginnt der Alarm im Kopf. Aber was steckt eigentlich dahinter? Der Bandscheibenvorfall ist ein bisschen wie der Kreuzbandriss am Knie. Ein Albtraum eines jeden Fußballers. Man wird auf der Trage vom Platz getragen, Dramatik pur. Aber mit der richtigen Behandlung ist viel möglich, sehr viel. Mehr, als man vielleicht denkt. Ja, es kann einschneidend sein, es kann richtig wehtun. Aber nein, es ist kein automatisches Karriereende. Weder für Sport, noch für ein aktives Leben oder Beruf. Aber was passiert eigentlich bei einem Bandscheibenvorfall? Unsere Bandscheiben sind wie Gelkissen zwischen den Wirbeln. Sie federn Stöße ab und halten uns beweglich, sorgen aber auch für die Stabilität der Wirbelsäule. Mit der Zeit und durch Überlastung verlieren diese Bandscheiben bzw. Gelkissen an Flüssigkeit und werden etwas spröde. Diese Gelkissen werden von einem Faserring umschlossen. Dieser Faserring ist ähnlich wie der Mantel um den Fahrradschlauch. Und wenn der Faserring auch spröde wird und kleine Risse bekommt, dann kann der innere granatartige Kern, der unter starkem Druck steht, bis zu 100 PSI, austreten, beziehungsweise Teile können austreten. Und in unmittelbarer Nähe zu den Bandscheiben befinden sich Nerven. Und dann kann eben dieses austretende Bandscheibengewebe direkt auf einen Nerven drücken. Und das ist dann der Moment, wo der Schmerz einschießt. Und der Schmerz schießt eigentlich nicht direkt in den Rücken oder nicht nur in den Rücken. Man fasst sich zwar dahin, aber der Schmerz ist normalerweise entlang des betroffenen Nerven. Und der Nerv endet irgendwo am Fuß. Das heißt, bei einem klassischen Bandscheibenvorfall zieht der Schmerz bis in den Fuß runter. Dieser klassische Ischias-Schmerz. Wenn der Schmerz nur auf den Rücken begrenzt ist, dann kann das eine Blockade im Facettengelenk sein oder etwas anderes. Darüber werden wir noch detailliert später sprechen. Heute geht es um den Bandscheibenvorfall und auch um den Ischias-Schmerz, der bis runter in den Fuß zieht. Neben dem Schmerz können dann auch Taubheitsgefühl oder sogar Lähmungserscheinungen eintreten. Diese Nerven bestehen ja aus unterschiedlichen Fasern. Wir haben Fasern für Schmerz, wir haben Fasern fürs Gefühl und wir haben Fasern für die motorische Funktion. Und diese Fasern sind unterschiedlich umhüllt und deshalb auch unterschiedlich resistent gegenüber Druck und anderen Einflüssen. Die empfindlichsten Fasern sind die Schmerzfasern. Das macht ja irgendwie Sinn, ne? Weil der Schmerz ist ja irgendwie ein Warnsignal und man möchte rechtzeitig informiert werden, wenn irgendetwas nicht richtig läuft. Deshalb reagieren die Schmerzfasern am schnellsten. Die Gefühlsfasern sind leicht umhüllt, reagieren als nächstes. Und wenn der Druck auf den Nerven sehr stark ist, dann kommt es auch zu motorischen Ausfällen. Ja, wie geht es dann weiter? Also Sie haben jetzt sozusagen diesen starken Schmerz, der da bis ins Bein runterzieht. Sie können sich kaum bewegen, der Kollege neben Ihnen, Und ja, er macht dann irgendwas, vielleicht ruft er den Krankenwagen, vielleicht geht es auch noch so, dass Sie sagen, okay, jetzt guck mal erstmal. Und dann entscheiden Sie selbst, ob Sie zum Arzt gehen, ob Sie einen Krankenwagen holen oder ja, vielleicht vergeht der Schmerz auch. Aber auf alle Fälle, wenn Sie dann doch einen Arzt aufsuchen, beginnt sozusagen die Suche nach der Ursache des Problems. Und die Suche fängt meistens mit einer Befragung an, ne? Also einer Anamneseerhebung. Da geht es dann darum, wo tut es weh, wo entsteht der Schmerz, wohin strahlt der Schmerz aus. Es gibt ja sogenannte Dermatome, das heißt, den einzelnen Nerven sind bestimmte Areale auf der Hautoberfläche zugeordnet, die dann vielleicht sensibilitätsgestört sind oder vielleicht auch kribbeln. Dadurch kann man auch schon so ein bisschen rückschlüssen, welcher Nerv vielleicht betroffen ist. Dann geht es auch darum festzustellen, ja, was verstärkt den Schmerz? Bestimmte Bewegungen oder ist es das Sitzen oder das Stehen oder das Gehen? Dann geht es auch darum festzustellen, was lindert vielleicht den Schmerz? Auch vielleicht das Liegen oder das nach vorne beugen. Und nach der Anamneseerhebung kommt dann natürlich auch die ärztliche Untersuchung. Und die ärztliche Untersuchung läuft auch in einem gewissen Schema ab. Wir schauen uns erstmal das Gangbild an, lassen den Patienten ein Stück laufen, gucken, wie seine Haltung ist. Hat er irgendeine Fehlhaltung, eine seitliche Verbiegung vielleicht oder eine Verbiegung nach vorn? Wir schauen uns an, wie kann er denn auf einem Bein stehen? Wie kann er auf den Fersen stehen, wie kann er auf den Zehen stehen, kann er auf den Fersen laufen, auf den Zehen laufen. Wir tasten natürlich auch den Rücken ab, prüfen die Mobilität, lassen den Patienten nach vorne beugen, nach hinten beugen, seitlich rotieren, gucken, ob es Bewegungseinschränkungen gibt, gucken, ob irgendeine Bewegung Schmerzen auslöst. Dann lassen wir natürlich den Patienten auch auf die Liege, prüfen dort die Muskelkraft gerade, prüfen die Reflexe, mit einem Wattebäuschen das Gefühl und wir haben auch bestimmte Tests, um den sogenannten Nervendehnungsschmerz zu prüfen. Ja, wir haben jetzt sozusagen alles geprüft und kommen zu dem Ergebnis, ja, es könnte ein Bandscheibenvorfall sein. Nun wollen wir es aber ganz genau wissen. Und ja, die beste Methode, es sozusagen absolut zu klären, ist eben ein Bild zu machen. Ein Bild vom Inneren des Körpers. Und was ist die beste Methode? Es ist das MRT. Und mit dem MRT kriegen wir es ganz genau raus, ob irgendwo was klemmt und wo es klemmt. Bei dem MRT ist aber auch wichtig, dass wir ein gutes Bild haben. Und dies erreichen wir, wenn wir mindestens 1,5 Tesla Geräte verwenden. Kleinere Magnetfelder erzeugen nicht so gute Qualität. Deshalb sollten wir auf die Röhre mit 1,5 Tesla zurückgreifen. Wenn Patient Platzangst hat, ist das an Lendenwirbelsäule kein Thema, weil ich kann einfach den Patienten sozusagen mit den Füßen voran in die Röhre schieben, der Kopf bleibt draußen und somit keine Platzangst. Wichtig ist auch bei den Bildern, dass man entsprechend möglichst dünne Schichten macht. Standard sind meistens 3 bis 4 mm Schichten, manchmal reicht das auch aus, aber wenn ich MRT-Bilder mache, dann stehe ich neben dem Gerät und schaue mir das genau an und wenn ich unsicher bin, dann lasse ich 1 mm Schichten machen, als eine sogenannte MPR, das heißt multiplanare Rekonstruktion. Und ich kann dann das Bild eben in verschiedenen Ebenen schneiden und dann ganz genau feststellen, wo was ist und wie der Bezug zum Nerven ist und wie schwerwiegend eben der Bandscheibenvorfall. Ja, nun haben wir das MRT gemacht und wir haben den Bandscheibenvorfall entdeckt. Und nun geht es ja darum, was tun. Jetzt die gute Nachricht. Nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden. Ganz im Gegenteil. Es werden eher selten Bandscheibenvorfälle operieren. Prinzipiell geht es ja darum, zunächst die Schmerzen zu behandeln und letztendlich dem Körper Zeit zu geben, die Wunde zu heilen. Weil der Bandscheibenvorfall ist eine Wunde im Inneren des Körpers. Und jede Wunde alarmiert unser Immunsystem und sendet Signale, sodass die Immunzellen an den Ort des Geschehens gelockt werden und dann anfangen, dort ihre Arbeit zu verrichten Und das bedeutet, sie lassen bestimmte Stoffe frei, mit denen sie halt den Bandscheibenvorfall zersetzen können. Und dann gibt es die Abräumerzellen, die dann halt den zersetzten Bandscheibenvorfall letztendlich wie auffressen und dann abtransportieren und somit das Problem beseitigen. Aber eben dieser Prozess der Wundheilung ist immer mit einer gewissen Entzündungsreaktion verbunden. Und die Entzündung kann, obwohl sie ja letztendlich gut ist, zusätzlich den Nerven reizen, weil der Nerv ist ja irgendwie in der Nähe der Wunde. Und dieser ganze Prozess beeinflusst ihn einfach so, dass das Ganze eben zu einer Schmerzverstärkung führen kann. Ja, und jetzt kommt sozusagen der Arzt dazu, weil der Arzt hilft, Natur heilt. Deshalb versucht sozusagen der Arzt entsprechend die Schmerzen zu behandeln und eben dem Körper die Zeit zu geben, den Bandscheibenvorfall aufzulösen. Wie geht man davor? Dazu gibt es eine Leitlinie. In der Medizin gibt es verschiedene Standards und Leitlinien. Standards sind gewisse bindende Verpflichtungen eines Therapieprogramms, während Leitlinien mehr oder minder so Empfehlungen sind. Und so gibt es also eine Leitlinie für die Behandlung von Bandscheibenvorfällen mit einer radikulären Symptomatik. Diese Leitlinien wurden von verschiedenen Fachgesellschaften erstellt nach intensiven Literaturrecherchen und sind somit eine gute Zusammenfassung der möglichen Therapieoptionen. Die Leitlinie umfasst 100 Seiten. Ich will jetzt hier nicht die ganzen 100 Seiten durchgehen. Ich werde vielleicht in den Shownotes mal einen Link eingeben, wo man letztendlich, wenn man will, auch da sich zusätzlich noch informieren kann. Die Leitlinien stellen eine Art Marschroute dar, wie man eben bei einem Bandscheibenvorfall vorgehen sollte. Wie gesagt, sie sind nicht verpflichtend, aber ein Wegbereiter. Die eigentliche Therapie wird letztendlich dann doch zwischen dem Arzt und dem Patienten beschlossen, weil man aus den Möglichkeiten, der vielen Möglichkeiten, sich für einige Sachen entscheiden muss. Aber man sollte eben keine grobe Abweichung von den entsprechenden Empfehlungen, die in der Leitlinie formuliert sind, durchführen. Weil jede Abweichung bedarf dann schon einer guten Begründung. Es ist wie gesagt, wie bei der Navigation. Wenn ich irgendwie ein Ziel erreichen will, dann gebe ich dem Navi das ein. Das Navi gibt mir dann die schnellste Route. Und wenn die freundliche Autostimme sagt, an der nächsten Kreuzung bitte nach links abbiegen. Und wenn Sie dann doch rechts abbiegen, dann fragt sie garantiert die Beifahrerin, Schatzi, warum bist du nach rechts abgebogen? Die Dame hat doch gesagt, du sollst nach links abbiegen. Ja, und dann müssen Sie Rede und Antwort stehen und müssen eine gute Begründung finden, sonst gibt es ein Problem. Ja, und Probleme möchte man ja eher nicht. Deshalb also, wie gesagt, schön an die Leitlinien halten. Und dann geht auch alles gut. Und leitliniengerecht vorgehen bedeutet also, wie gesagt, zunächst Schmerztherapie. Und die Schmerztherapie erfolgt natürlich in erster Linie mit Schmerzmedikamenten. Und da gibt es eine ganze Reihe und meistens fängt man mit den sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika an, wie Ibuprofen oder Acoxia. Aber auch diese Medikamente haben Nebenwirkungen und das gilt natürlich dann auch eben abzuwägen, Vorzüge, Nebenwirkungen, Patienten klären, gibt es irgendwelche Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem, wo es Interaktionen mit diesen Medikamenten gibt und dann vielleicht ein erhöhtes Risikopotenzial etc. Es gibt aber auch andere Medikamente, Paracetamol, Novalgin. Das ist alles in den Leitlinien relativ gut formuliert und wie gesagt, man muss natürlich auch sich entsprechend die Beipackzettel der einzelnen Medikamente zu Gemüte führen, um dann eben halt auch Patienten entsprechend über mögliche Nebenwirkungen aufzuklären. Ja, dann gibt es natürlich noch die Physiotherapie. Physiotherapie ist häufig darauf ausgerichtet, die muskulären Schmerzen zu beseitigen, weil natürlich aufgrund des Bandscheibenvorfalls man vielleicht eine Fehlhaltung entwickelt hat oder muskulär verspannt ist und dann sich zusätzlich zu dem sogenannten radikulären Schmerz auch ein Muskelschmerz einstellen kann und durch den erhöhten Muskeltonus kann natürlich auch wiederum der Druck auf die Bandscheibe erhöht werden, sodass da auch so ein Teufelskreislauf entstehen kann. Deshalb Physiotherapie mit entsprechenden Massagen, Osteopathie, Faszientraining etc., um eben da eine Lockerung zu bekommen und eine gewisse Entlastung. Akupunktur, auch eine effektive Methode zur Schmerztherapie. Orthesen, das heißt Korsetts, gibt es auch unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen. Ich mag Korsetts, weil ich finde, die verleihen der Wirbelsäule eine zusätzliche Stabilität. Sie können auch entlautosieren und dadurch halt eben auch den Druck auf die hinteren Strukturen nehmen. Ja, es gibt meiner Meinung nach Vorteile, andere sind anderer Meinung. Das ist in den Leitlinien nicht eindeutig festgelegt. Ja, was tun, wenn der Schmerz besonders hartnäckig ist? Also man hat die Patienten schon so eine ziemlich harte Kombination an Schmerzmedikamenten gegeben und er sagt immer noch, meine Schmerzen bewegen sich auf einer Skala von 1 bis 10 bei 8. Dann haben wir sozusagen noch etwas in der Pipeline und das hat man auch schon oft gehört, die sogenannte PRT, die periradikuläre Therapie. Das heißt, eine gezielte, bildgesteuerte Umspritzung des Nerven. Klingt relativ effektiv. Bei der PRT gibt es auch gleich mehrere Fragen. Die erste Frage ist, welche Art der Bildsteuerung ist die beste? Das ist eigentlich ganz gut geklärt. Es ist der Bildwandler oder CEBO und nicht das CT, wie viele vielleicht denken. Warum der CEBO? Der CEBO hat mehrere Vorteile. Erstens, die Strahlenbelastung ist deutlich geringer als beim CT. Und wir befinden uns in einer ziemlich sensiblen Region, nämlich lumbal, wo auch die entsprechenden Geschlechtsorgane lokalisiert sind, was natürlich bei jüngeren Menschen besonders empfindlich ist. Dann haben wir auch die Möglichkeit beim CEBO eine sogenannte Online-Korrektur. Das heißt, ich habe die Kanüle, führe die ein, mache ein Bild und kann sofort korrigieren, ob ich in die richtige Richtung bin oder nicht. Beim CT funktioniert das nicht. Ich steche ein, verlasse den Raum, mache ein Bild, gucke, wo liege ich, okay, gehe wieder rein, korrigiere und hin und her und hin und her. Dauert natürlich länger, auch da wieder Strahlenbelastung sehr hoch. Das dritte ist die Kontrastmittelgabe. Warum gebe ich überhaupt Kontrastmittel? Ich gebe Kontrastmittel einerseits, um zu schauen, ob der Abfluss richtig ist. Das heißt, fließt auch das Kontrastmittel dorthin, wo ich es haben will, wo ich auch hinterher das Medikament einspritzen will, nämlich an den entsprechenden Nerven. Oder geht es vielleicht in irgendein Gefäßsystem, was ich nicht haben will. Und das kann ich sozusagen am Zielbogen online verfolgen. Das kann ich beim CT nicht. Ich kann Kontrastmittel einspritzen, renne raus und dann mache ich ein Bild und gucke, ist das noch da oder nicht. Das zweite ist halt, welchen Zugang wähle ich? Also wo komme ich denn, wie komme ich denn dahin, wo ich eigentlich hin will? Und da hat sich eigentlich der sogenannte transforaminale Zugang, das heißt durch den Nervenkanal seitlich bewährt und ist eigentlich allgemein akzeptiert. Der sogenannte interlaminäre oder mittige Zugang ist eigentlich beim Bandscheibenvorfall nicht so der sinnvolle, weil da bin ich eigentlich an den hinteren Strukturen. Der Bandscheibenvorfall ist vorn und ich möchte ja gerne irgendwie an die vorderen Strukturen und ich möchte gerne eben an den Nerven. Bei der Wirbelkanaleinengung, Spinalkanalstenose, kommt auch noch in einem Podcast vor, da ist schon der interlaminäre, also der mittige Zugang sinnvoll. Das dritte ist, welche Medikamente verwende ich? Auch das ist relativ klar, es sind Kortikosteroide und Lokalanästhetika. Bei den Kortikosteroiden ist schon mal nicht ganz klar, welche Kortikosteroide nehme ich. Die Empfehlung ist eigentlich wasserlösliche zu nehmen, nicht Kristalloide. Trotzdem gibt es ein Problem mit den Kortikosteroiden, denn die haben eigentlich keine Zulassung für die Applikation an Nervenstrukturen. Komisch, ja, es wird millionenfach angewandt, weltweit, alle machen das, aber es hat keine Zulassung. Deshalb ist eine sogenannte Off-Label-Use-Anwendung und wie gesagt, es gibt eben diese millionenfache Erfahrung und deshalb ist es ja auch, sagen wir mal, akzeptiert, aber man sollte zumindest den Patienten darauf aufmerksam machen, dass man ein Medikament verwendet, was dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und wir geben halt zusätzlich noch ein Lokalanästhetikum, weil wir wollen auch eine sofortige Schmerzwirkung erreichen. Wir geben das in entsprechend niedrigen Dosis, um halt nur die Schmerzfasern zu erreichen. Wir wollen ja nicht, dass der Patient irgendwie mit einem tauben oder gelähmten Fuß erstmal da mehrere Stunden in der Praxis verbringen muss, weil er nicht nach Hause ist. Ja, also wie gesagt, mit der PAT und den anderen Formen der konservativen Therapie beseitige ich eigentlich nur die Schmerzen und versuche letztendlich dem Körper Zeit zu geben, dass das Immunsystem wirken kann und eben der Körper das Problem selbst beseitigt, die Wunde heilt. Das Problem ist, dass das manchmal auch nicht so gut funktioniert und halt auch ein bisschen lange dauert, sodass auch sich die Frage gibt, kann ich auch irgendetwas tun, um diesen Auflösungsprozess etwas zu beschleunigen. Ja, da gibt es auch verschiedene Versuche, sogenannte interdiskale Verfahren. Ja, das heißt also, ich tue etwas in die Bandscheibe selbst, was vielleicht eben das Volumen der Bandscheibe verkleinert, was vielleicht eben diesen Auflösungsprozess beschleunigt. Da hat man schon verschiedene Methoden angewandt. Man hat Laser versucht, man hat mechanisch versucht, mit kleinen Quirls irgendwie Bandscheibengewebe zu lösen. Man hat Vaporisationstechniken versucht, aber eben auch Enzyme. Ne? Also das ist so eigentlich eine ziemlich naheliegende Methode. Ich gebe in die Bandscheibe ein Enzym hinein, was letztendlich auch unser Immunsystem verwendet, um eben halt Bandscheibengewebe aufzulösen. Aber leider ist diese Methode auch mit vielen Nebenwirkungen verbunden. Ich bin natürlich immer hundertprozentig darauf angewiesen, dass der Faserring geschlossen ist, dass also das, was ich da in die Bandscheibe reingebe, nicht irgendwie in den Wirbelkanal hineingelangt, in den sogenannten Epiduralraum und da vielleicht viele Nebenwirkungen verursacht. Und so, dass diese Methoden sich nicht so durchgesetzt haben. Es gibt jetzt wieder ein neues Medikament, die sogenannte Condoliase. Das Medikament ist in Deutschland nicht zugelassen, das ist auch ein Enzym. Woanders, und zum Beispiel in Amerika, wird es schon angewandt, vielleicht auch vielversprechend. Wir werden das in Zukunft sehen. Eine letzte Sache ist die intradiskale Ozontherapie, auch ein Verfahren, was, sagen wir mal, ja, von der Effektivität her nicht hundertprozentig in Studien bewiesen worden ist, aber es gibt eben sehr viele Berichte, vor allem aus dem italienischen Raum. Es klingt relativ fancy, aber es kann eben auch eine Alternative sein, um eben diesen Heilungsprozess zu beschleunigen. Ich verwende durchaus Ozon und finde es schon eine sinnvolle Maßnahme. Im Prinzip ergibt sich die Frage, wie hoch sind die Heilungschancen? Das heißt, wie häufig schafft es der Körper allein, das Problem zu beseitigen, wenn wir ihm genügend Zeit geben? Und man muss sagen, die Chancen sind hoch. Die liegen bei 80-90%. Das heißt, nur 10 von 100 Fällen oder jeder Zehnte muss dann irgendwann operiert werden. Da ergibt sich dann auch gleich die Frage, wann sollte man operieren? Und auch das ist in den Leitlinien mehr oder minder empfohlen oder festgelegt. Man sollte sozusagen, wenn man leitliniengerecht vorgeht, so 6 bis 12 Wochen konservativ behandeln. Wenn eben keine schweren neurologischen Ausfälle vorhanden sind, also insbesondere keine schweren Lähmungen. Es gibt dann auch so einen Spezialfall, das sogenannte Cauda-Syndrom, das heißt, es kommt zu Blasen- und Mastdarmentleerungsstörungen, weil eben auch vegetative Nervenfasern betroffen ist. Das ist letztendlich so eine Notfallsituation und da sollte man also letztendlich notfallmäßig auch möglichst zeitnah operieren. Der Zeitraum von 6 bis 12 Wochen basiert auch darauf, dass danach die Chancen des spontanen Heilungsprozesses geringer werden und wir ein gewisses Chronifizierungsrisiko haben und auch dann die operativen Ergebnisse durchaus nicht mehr so gut sind. Warum ist das so? Also wenn ein Bandscheibenvorfall auftritt, ist das so ein akutes Ereignis. Wenn Signale geschickt, das Immunsystem wird aktiviert und das Immunsystem ist wie so ein Blitzangriff. Ja? Es geht dahin und setzt alles auf eine Karte und probiert also sozusagen das Problem möglichst schnell zu lösen. Und leider ist es auch so, wenn dieser Blitzangriff nicht funktioniert, dann zieht sich das Immunsystem zurück und wir haben das Problem der Chronifizierung. Das heißt, es kann sein, dass sich innerhalb des Nervens bestimmte Verklebungen, Vernarbungen entstehen. Es kann sein, dass der Bandscheibenvorfall verkalkt und dann haben wir so eine On-Off-Situation. Mal ist besser, mal ist schlechter und ja, wir kommen nicht so, oder der Patient kommt nicht so richtig vom Fleck. Also Operation. Das heißt, Sie gehören jetzt zu diesen ganz wenigen, die dann doch operiert werden müssen, beziehungsweise wo der Vorschlag kommt, vielleicht sollten wir doch operieren, weil unterm Strich ist es ja keine lebensnotwendige Operation. Muss man auch klar darstellen. Es gibt lebensnotwendige Operationen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich einen vereiterten Blinddarm habe, ja, da brauche ich jetzt nicht zu diskutieren, der muss operiert werden, weil wenn er nicht operiert wird, dann kann ich eine Bauchfellentzündung bekommen und ich kann letztendlich in der Sepsis daran versterben. Das ist bei einem Bandscheibenvorfall, wenn keine schweren neurologischen Ausfälle da sind, halt nicht der Fall. Der Schmerz ist das Leitsymptom und das ist natürlich auch subjektiv und da muss jeder Patient für sich entscheiden, wie stark ist der Schmerz, wie schränkt er mich ein und will ich denn loswerden und sich dann letztendlich, wenn er halt doch so ist, dass er einschränkt und die Lebensqualität beeinflusst wird, dann eben Richtung Operation die ganze Sache tendiert. Man muss sagen, Operation heutzutage ist auch kein so großer Eingriff mehr. Ja. Es ist eher ein risikoarmer Eingriff. Wir haben keinen großen sogenannten Umgebungsschaden. Also wir zerstören jetzt nichts auf dem Weg zur Bandscheibe, vor allem wenn wir das Ganze endoskopisch machen. Und die Endoskopie ist ein Verfahren, was sich letztendlich immer mehr durchsetzt und sicherlich in ein paar Jahren gibt es auch nur noch Endoskopien, wie das auch eben jetzt an der Gallenblase ist und auch am Blinddarm und anderen Regionen, wo sich endoskopische Verfahren durchgesetzt haben. Und der Vorteil der Endoskopie ist eben ganz klar, ich habe ein 8 mm großes Endoskop, was ich einführe und die Bandscheibenvorwurf entferne und ich habe wirklich im Prinzip gar keinen Umgebungsschaden groß. Die Operation ist natürlich auch ein sogenannter Shortcut, ja, das heißt also eine Abkürzung. Ne? Ich muss natürlich jetzt diesen langen, mühevollen Weg der konservativen Therapie auf mich nehmen. Wenn ich als Patient für mich entscheide, ja, also ich möchte das Problem so schnell wie möglich loswerden, ich habe vielleicht ein oder zwei Wochen konservative Therapie versucht, es funktioniert nicht und dann komme ich und frage, ist eine frühere Operation möglich? Ja, ist möglich und ist auch in den Leitlinien entsprechend formuliert. Das heißt, bei klarer Symptomatik und dem Wunsch des Patienten kann eine Operation früher durchgeführt werden. Man kann eben über alles reden und viele Wege führen nach Rom. Manche sind lang und dauern, manche sind kürzer und man ist schneller am Ziel. Und die endoskopische Operation ist eben so eine Art Abkürzung. Der Patient ist unmittelbar nach der Operation schmerzfrei, braucht auch keine Medikamente, keine Spritzen, natürlich auch alle ihre Risiken, Nebenwirkungen haben und kann dann letztendlich frühzeitig dann auch eingegliedert werden. Trotzdem ergibt sich die Frage, wie geht das weiter nach einer Operation? Und man muss erstmal sagen, der Patient ist sofort mobil, ja, fühlt sich halt durchaus wieder voll leistungsfähig. Das Problem ist, dass wir auch ein gewisses Rezidivrisiko haben. Das heißt, der Faserring hat einen Riss, wo eben auch das innere Bandscheibengewebe, Teile des Gallertkerns, ausgetreten sind. Und dieser Riss ist ja noch offen, ja. Der muss sich erstmal wieder schließen, der muss geschlossen werden, also muss eine kleine Narbe bilden. Und das dauert schon so ungefähr 6 Wochen. Und innerhalb dieser Zeit hat man das sogenannte Frührezidivrisiko, das ja auch nicht so niedrig ist. Je nach Studie bewegt es sich zwischen 5% und 10%. Man hat natürlich auch bei den konservativen Therapien das Risiko, dass noch Bandscheibengewebe nachrutscht. Das ist ja nicht nur auf die Operation begrenzt. Deshalb empfehle ich immer so ein gewisses abgestuftes Physioprogramm. Ich empfehle auch für die 6 Wochen, zumindest während der Belastungsphasen, eben ein Korsett zu tragen, um eben der Wirbelsäule eine gewisse Stabilität zu geben, gewisse Bewegungen zu meiden, die Bandscheibengewebe aus dem Inneren lösen könnten, um eben da das Risiko eben des Rezidivs zu verhindern. Entsprechend dem abgestuften Physioprogramm schaffen wir es innerhalb von 6 Wochen back to job, back to action, back to sports und wenn es sein muss, auch back to competition. Das ist 6 Wochen relativ schnell. Man bedenkt, ein Kreuzbandriss, da muss schon mal so ein Fußballer 6 Monate pausieren. Ich bin jetzt hier schon fast am Ende. Ich möchte nochmal zum Abschluss mit einigen Mythen aufräumen. Die habe ich mal so zusammengefasst. Mythos Nummer 1 ist, die Bandscheibe kann vielleicht wieder zurückrutschen. Durch Chiropraxie, durch irgendwelche Manöver. Das ist natürlich Unsinn. Ja? Die Bandscheibe sind ja ein Teil des Gallertkerns, haben wir gesagt, der da durch den Faserring nach außen gerutscht ist und dann sogenannte Sequester bilden, der kann nicht wieder zurückrutschen. Eine Bandscheibenvorwölbung, wenn sozusagen der Faserring nur überdehnt ist und so, das kann ja schon sein, dass in bestimmten Lagen dann auch das Ganze sich wieder glättet, aber ein Bandscheibenvorfall, der rutscht nicht zurück. Das zweite ist, eben durch die PAT kann der Bandscheibenvorfall aufgelöst werden. Also manche Patienten kommen mit der Vorstellung, sie kriegen eine Spritze und das löst den Bandscheibenvorfall auf. Ja, auch das funktioniert leider nicht. Wir haben ja gesagt, diese PAT dient eben der Schmerztherapie und der Körper muss den Bandscheibenvorfall auflösen. Mythos Nummer 3 ist halt, nach einer Bandscheibenoperation kann ich keinen Sport mehr machen. Auch das ist natürlich klar ein Mythos, weil, wie gesagt, Kreuzbandriss, was natürlich viel, viel schlimmer ist als ein Bandscheibenvorfall, auch da wird weiter Sport betrieben, auch im Profibereich, Fußball, Ski, alles ist möglich. Und das ist natürlich auch bei einem Bandscheibenvorfall möglich. Ich muss natürlich dann schon physiotherapeutisch mich behandeln. Ich muss einen stabilen Rücken haben. Ich kann jetzt nicht irgendwie sofort drauf loslegen. Ich muss bestimmte Dinge beachten. Aber eben mit einem bestimmten Training und mit einer bestimmten Vorsorge kann ich halt auch nach einem Bandscheibenvorfall wieder voll in den Leistungssport eintreten. Mythos Nummer 4. Rückenschmerzen kommen von einem Bandscheibenvorfall. Ja, das haben wir vorhin am Anfang schon gesagt. Ja, der Kollege, der sich da hinten an den Rücken fasst, sagt, vielleicht ein Bandscheibenvorfall. Der Rückenschmerz an sich ist halt nicht durch einen Bandscheibenvorfall verursacht, sondern das ist der Bandscheibenverschleiß. Er kann indirekt von einem Bandscheibenvorfall kommen, wenn eben muskuläre Verspannung etc. eine Rolle spielen. Ja, jetzt kommen wir wirklich zum Ende und am Ende will ich nochmal so eine kurze Zusammenfassung des Geschehens machen. Also, der Bandscheibenvorfall ist kein Weltuntergang. Es ist eine ernstzunehmende Diagnose, aber längst kein endgültiges Aus für Sport, Bewegung und Lebensqualität. Mit dem richtigen Wissen, etwas Geduld und einer gezielten Therapie ist der Weg zurück möglich. Die Behandlung erfolgt nach einem klaren stufenweisen Konzept. Zunächst geht es darum, die Schmerzen zu lindern und die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Bleibt der Erfolg innerhalb eines bestimmten Zeitraums aus oder besteht der Wunsch des Patienten, möglichst schnell seine Beschwerden loszuwerden, dann haben wir die Möglichkeit, gezielt einzugreifen und gezielt den Bandscheibenvorfall zu entfernen. Und mit den modernen endoskopischen Verfahren ist das auch wirklich risikoarm möglich. Eine anschließende strukturierte physiotherapeutische Nachbehandlung ebnet den Weg zurück zum Job, zur Aktion, zum Sport und für viele auch zurück in den Wettbewerb. Was es auch immer sein mag, Marathon, Ironman, Hyrox. Wir wollen Sie dahin bekommen, wo Sie vor dem Bandscheibenvorfall waren und nicht irgendwie alles verbieten. Und beim nächsten Mal sprechen wir über den Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.